Ich war Anfang April für einige Tage in Nordsyrien und die Reise stand vor allen Dingen unter dem Eindruck, wie gerade die Situation nach dem quasi militärischen Sieg über die letzte IS-Enklave bei Barghouz nun in Nordsyrien, Nordostsyrien aussieht. Konnte ein Flüchtlingslager besuchen, das Flüchtlingslager Al-Hol, wo innerhalb von einem Monat über 50.000 Menschen aus eben dieser letzten IS-Enklave hingeflohen sind. Ein Flüchtlingslager, das ursprünglich ausgelegt war für 20.000 Personen, die dort vorher sich schon aufgehalten haben. Genau, und wo jetzt eben diese zum großen Teil IS-Angehörige hingeflüchtet sind. Genau, und dieses Flüchtlingslager konnte ich eben besuchen. Und es war gerade am Anfang so, dass eben auch die humanitäre Situation in diesem Flüchtlingslager sehr, sehr instabil war. Inzwischen hat sich das so ein bisschen stabilisiert. Wir unterstützen da die Medico-Partnerorganisation Kurdischer Roter Halbmond, die in dem Flüchtlingslager eine Gesundheitsstation betreiben, also die medizinische Erstversorgung der Flüchtlinge gewährleisten. Und genau, Medico unterstützt gerade bei dem Bau eines Feldkrankenhauses, damit die Menschen vor Ort auch stationär behandelt werden können. Genau, die medizinische Gesundheitsversorgung sich da so ein bisschen verbessert und trotzdem ist die Situation immer noch sehr prekär.
Wenn du sagst, die medizinische Situation ist prekär, was genau meinst du?
In dem Flüchtlingslager selber für eben diese 70.000 Menschen es zwei Gesundheitspunkte gibt, die vom Kurdischen Roten Halbmond betrieben werden, die auch rund um die Uhr arbeiten, wo sie aber wirklich nur das Nötigste machen können. Also alle schwereren Verletzungen, schwerwiegende Krankheiten, dafür müssen die Menschen eben in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden, die aber überfüllt sind, weil es gar nicht genug Kapazitäten dafür gibt. Es ist so, dass ganz viele, gerade Kinder, unterernährt und unterkühlt in diesem Camp angekommen sind, weil sie eben in dieser letzten IS-Enklave keine Nahrungsmittel mehr hatten. Die Flucht sehr beschwerlich war, die Menschen, genau, einfach auch sehr ausgezehrt waren und viele Kinder aufgrund dieser Situation in dem Flüchtlingslager eben auch gestorben sind. Das ist jetzt nicht mehr so aktuell, aber es ist immer noch so, dass viele Kinder, denen es auch gesundheitlich nicht so gut geht, genau, dass da die Versorgungslage immer noch nicht optimal läuft und da braucht es dringend Unterstützung. Und genau, der andere Punkt, der da hinzukommt, ist, dass in diesem Camp sich in einer Sektion 10.000 Frauen und Kinder aufhalten, die aus allen Teilen der Welt kommen, also internationale IS-Anhängerinnen, die sich bewusst dem IS angeschlossen haben, die sich jetzt eben in einer gesonderten Sektion in diesem Camp aufhalten und wo vollkommen unklar ist, was mit diesen Menschen jetzt passiert. Also zum Beispiel Deutschland weigert sich ja immer noch, diese Menschen zurückzuholen. Es sind, ich glaube, ungefähr 50 Frauen und noch mehr Kinder, die in dieser Sektion gerade leben, also IS-Angehörige. Genau, und da einfach vollkommen unklar ist, wie das weitergeht. Und gleichzeitig die lokalen Strukturen sagen, sie sind überfordert mit der Situation, weil es zum einen natürlich darum geht, sie humanitär zu versorgen. Es geht darum, naja, es muss jetzt mit diesen Frauen und Kindern psychologisch gearbeitet werden. Das passiert nicht. Also es sind radikalisierte Frauen und Kinder, die ein Bildungsangebot brauchen, die gerade die Kinder, die unter IS groß geworden sind, die indoktriniert sind ideologisch, genau, mit denen muss wirklich schnell gearbeitet werden, damit da nicht die nächste Generation Terroristen heranwächst. Und das passiert eben nicht. Die internationale Verantwortung wird da überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist auch was, was uns die lokalen Strukturen vor Ort gesagt haben, dass sie das wollen und einfordern und genau.
Das ist einmal das Drama, dass da gleichzeitig Opfer des IS und aber eben auch Angehörige des IS da sind, Männer und Frauen, ja.
Ja.
Und die sind auch getrennt, wenn ich das richtig verstanden habe, in verschiedene Sektionen des Lagers. Wie wird denn damit umgegangen, der menschlichen Ebene?
Ja. Ja, ich muss sagen, das hat mich auch überrascht. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen drin. Aber ich war auch noch in einem anderen Flüchtlingslager im Rosh-Camp, wo seit 2 Jahren schon Frauen und Kinder hingebracht werden, also IS-Anhängerinnen aus auch ganz unterschiedlichen Teilen der Welt und wo seit 2 Jahren mit denen gearbeitet wird und wo es auch wirklich genauso Bildungsangebote gibt und wo ich mit einer Frau gesprochen habe, die aus der Campverwaltung kam und die selber Angehörige bei einem IS-Terroranschlag verloren hat. Und das ist natürlich unglaublich, weil sozusagen nicht nur in diesen Lagern, sondern die ganze Gesellschaft vor der Herausforderung steht, Täter und Opfer sozusagen nebeneinander zu leben. Und ich da aber tatsächlich erstaunt war, wie menschlich der Umgang dann doch eben ist und irgendwie anerkannt wird, dass gerade die Kinder da die Unschuldigen sind und versucht wird, da so gut es eben geht, mit den Mitteln, die vorhanden sind, die nicht ausreichend sind, da eben doch auf einer menschlichen Ebene versucht wird, einen Umgang zu finden.
Und letztendlich ist aber trotzdem so, die kurdischen Strukturen oder vom Roten Halbmond sind überfordert. 10.000 sind aus insgesamt 50 Ländern IS-Angehörige. Und was sind denn jetzt tatsächlich die Forderungen oder wie ist denn der Stand mit der BRD?
Genau, ich glaube, eine sehr konkrete Forderung ist, dass die nationalen Regierungen ihre, also die IS-Anhängerinnen aus den Ländern zurückholen sollen. Also das betrifft, genau, wie gesagt, mindestens 50 Länder. Ich weiß, dass jetzt, ich glaube, Schweden hat letzte Woche Waisenkinder zurückgenommen. Frankreich hat auch schon mal ein paar Waisenkinder zurückgenommen, was aber nur so der Tropfen auf den heißen Stein ist, weil es ja wirklich viel mehr Leute sind, die dort noch sich aufhalten. Und die Bundesregierung, also Herr Seehofer hat das jetzt vor ein paar Tagen ja nochmal sehr deutlich gesagt, dass es keine kollektive Rückholung geben wird, dass sie jeden Einzelfall im Detail überprüfen wollen. Und ich glaube, das ist eine sehr fatale Aussage, weil es gerade jetzt darum gehen muss, ganz schnell zu handeln, diese Leute zurückzuholen, um die Strukturen vor Ort zu entlasten, um mit diesen Kindern zu arbeiten, mit diesen Frauen zu arbeiten und sich jetzt dieser Verantwortung zu entziehen, ist wirklich fatal.
Was bedeutet das? Erklär das nochmal genauer.
Naja, das bedeutet, dass sich diese Frauen und Kinder einfach weiter in diesen Flüchtlingslagern in Syrien aufhalten werden, dass sie dort eher in einem Umfeld bewegen, was weiterhin der IS-Ideologie verfangen ist. Also die weiter daran glauben, ein IS-Kalifat aufzubauen. Die Hierarchien, die in dem Kalifat existiert haben, sind ja sozusagen mit in das Camp genommen worden. Die sind ja jetzt nicht weg, sondern so findet keine Deradikalisierung statt. Und gerade die Kinder, die sozusagen nur unter IS groß geworden sind, nichts anderes kennen. Wenn mit denen jetzt nicht gearbeitet wird, dann ist völlig klar, dass eine neue Welle der Radikalisierung wird und genau, die Folgen überhaupt nicht absehbar sind. Ich kann auch noch mal was zu den Jesiden sagen, bei denen, genau, was ich nämlich auch immer wichtig finde, nicht nur auf die sozusagen die Seite der Täter oder der Täterin zu schauen, sondern auch zu schauen, was diejenigen sagen, die unter dem IS in den letzten Jahren leiden mussten. Und das sind in der Region insbesondere, ist das insbesondere die jesidische Gemeinde. Wir hatten die Gelegenheit, in die jesidische Gemeinde in der Nähe von Kamischli zu fahren, wo es genau ein größeres Dorf gibt, wo es ein jesidisches Haus gibt, wo gerade die jesidischen Frauen und Kinder ankommen, die jetzt im Zuge dieser Militäroffensive auch befreit worden sind, also denen es gelungen ist, aus den Fängen des IS geholt zu werden. Und die kommen jetzt in diesem jesidischen Haus an, aber die Kinder, die dort ankommen, die jesidischen Kinder, sind zum Teil völlig umgedreht, also haben eine Gehirnwäsche erlebt. Also es sind Berichte von jesidischen Jungs, die dort angekommen sind, die dann nicht mit unverschleierten Frauen reden wollten, die gesagt haben, das ist Haram, die gesagt haben, sie wollen, genau, die einfach in so einer, also in einer Art und Weise gesprochen haben, als ob sie IS-Kämpfer wären. Und jetzt mit diesen Kindern zu arbeiten, ihnen wieder die eigene Sprache beizubringen, also das kurdische, sie aus dieser Ideologie rausholen, das ist einfach eine immense Herausforderung. Und genau, gleichzeitig sind es ganz viele Frauen und auch Mädchen, die Gewalttaten erlebt haben, genau, die ich jetzt hier auch lieber nicht ausführen will, aber das ist einfach eine unglaubliche Bürde. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Geschichten von diesen Opfern gehört worden ist, dass es eine Anerkennung gibt, was sie dort erlitten haben und auch eine Entschädigung gibt. Und auch das kann nicht alleine in der Hand der lokalen Strukturen liegen, sondern auch das ist internationale Verantwortung, auch den Opfern gegenüber, genau da angemessen zu handeln. Und auch das passiert leider gerade nicht.
Du bist ja hingefahren, auch weil du die Öffentlichkeitsarbeit machst für Medico International. Was machst du jetzt mit diesen Erfahrungen von dort?
Ja, genau. Also was wir schon machen, ist genau Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir versuchen, die Geschichten zu erzählen. Wir versuchen, die Geschichten der Opfer zu erzählen. Wir versuchen, die Perspektive der lokalen Helferinnen und Helfer weiterzugeben, weil das ja auch oft nicht gehört wird, was die lokalen Strukturen sagen und was die Forderungen der lokalen Strukturen sind. Und natürlich versuchen wir uns dafür einzusetzen, dass es eine Zusammenarbeit mit den lokalen kurdischen Strukturen gibt, dass es eine Unterstützung dieser Strukturen gibt. Genau, teilen ebenfalls die Forderung, dass, um die Strukturen vor Ort zu entlasten, eben deutsche IS-Angehörige zurückgeholt werden sollen. Und genau, das versuchen wir jetzt über verschiedene Kanäle da eben Druck auszuüben hier in Deutschland.